Loslassen, um zu ergreifen, Vertrauen, um zu erleben. Manchmal ist die Wirklichkeit kompliziert, unser Leben verwirrt. Und das, was uns hier erzählt wird in 1. Mose 22, liebe Schwestern und Brüder, ist so provozierend und irritierend, so herausfordernd und uns verwirrend, dass sicherlich manche geneigt wären zu sagen, das ist doch ein Text des Alten Testaments, den wir besser nicht in Erinnerung rufen, sondern den wir eher vergessen. Aber es ist ja leider unser eigenes Leben so herausfordernd und verwirrend. Und wenn wir diese Schwierigkeiten, diese Fragezeichen unseres Lebens nicht rechtzeitig bedenken, dann werden wir selbst in Krisenerfahrungen an unserem Gott und unserem Glauben irre werden. Es trifft ja zu, dass wir unsere Kinder verlieren. Vor uns unsere Kinder gehen. Es trifft ja zu, dass Kinder ihre Eltern verlieren durch Krankheit, Unfall oder weil die Eltern nicht mehr gemeinsam gehen wollen und sich scheiden lassen. Es trifft ja zu, dass ein junger Mensch sich verliebt und in seinem Gegenüber sein ganzes Leben verkörpert sieht und dann wird es nichts mit dieser Beziehung und er steht plötzlich völlig hilflos und hoffnungslos da. Es trifft ja zu, dass wir älter werden und krank. Dass eine Mal unsere Krankheit durch Gebetserhörung von uns genommen wird und das nächste Mal bei einem lieben Menschen oder uns selbst bei allem Gebet eben keine Linderung kommt, sondern die Krankheit bleibt, dass ein Mensch vielleicht sogar stirbt und uns genommen wird. Das alles trifft ja zu. Und ich denke daran, wie ich neulich in der Passionszeit drei Abende hatte zu Leiden, Kreuz und Auferstehung und mitten hinein in diese Veranstaltung dieses schreckliche Geschehen eines Flugzeugs, das gegen die Felsen fliegt und 150 Menschen, teilweise junge Menschen, haben keine Zukunft mehr. Ihr Leben wird ausgelöscht. Und ganz unabhängig davon, welche Erklärungen sich dann dafür finden im äußeren Sinne, bleibt ja die Frage, warum lässt Gott das zu? Warum hat er nicht Einhalt geboten? Wo ist dieser Gott der Liebe, der Verheißung, der Treue? Und so lesen wir noch einmal diesen Text, 1. Mose 22, und wir merken, ja, es stimmt. Wir haben es, wenn wir denn an Gott glauben, doch immer mit Gott zu tun, ob ein Geschehen nun durch Menschen verursacht wurde, durch Naturkatastrophen, durch unsere sterbliche Natur, ob durch Schuld oder vermeintlich durch Schicksal. All das mag offen sein im Vorfeld, aber uns als Glaubende beschäftigt die Frage, wo war Gott? Was hat Gott getan? Welches Wesen hat dieser Gott, dass ich das verbinden kann mit meiner Wirklichkeit und Erfahrung? Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. Ich gebe zu, manchmal hilft es, wenn man die Grundsprachen der Bibel kennt, Hebräisch und Griechisch, zum Beispiel in diesem Fall. In Deutschen ist der Begriff Versuchen so, dass wir ihn nicht richtig einordnen können. Versuchen kann man einerseits als Versuchen zum Bösen, als Versuchen im Sinne der Versuchung zur Sünde verstehen. Und da hält das Neue Testament ganz ausdrücklich das fest, was auch schon bei Hiob in dieser komplizierten Erzählung greifbar wird, wenn wir Jakobus 1, Vers 13 lesen, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Oder 1. Johannes 1, Vers 5, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, Gott ist Liebe und in ihm ist keine Finsternis. Das also, was hier zwischen Gott und Abraham geschehen ist, ist nicht die Versuchung zur Sünde, zum Unglauben, zur Verzweiflung, zum Ungehorsam. Und insofern sollten wir uns niemals dazu verleiten lassen, wenn wir einen Fehler machen, zu sagen, ja, da hat mich Gott zum Bösen versucht oder er hat es zugelassen. Da ist die Ursache nicht Gott, das ist der Widersacher, das ist die Sünde. Und Paulus legt immer Wert darauf zu sagen, das ist meine Sünde, das bin ich, der ich dann ungehorsam bin. Aber es gibt im Griechischen ein ganz anderes Wort, das auch mit Versuchen übersetzt wird, das aber dann schön greifbar ist, wenn ich verstehe von Sprüche 17,3 oder Jesaja 48,10 her, wie der Tiegel das Silber und der Ofen das Gold so bewährt, so prüft, so läutert Gott die Herzen. Im Deutschen derselbe Begriff Versuchen, aber wir merken, hier geht es um etwas ganz anderes. Das ist das Erproben, das Herausfordern, das Belasten. Und da ich ja selbst sowohl Professor bin wie auch Pfarrer, da ich Lehrer bin und Seelsorger und immer wieder Freizeiten halte und Vorträge, weiß ich um die Notwendigkeit in der Erziehung, Menschen, Kinder zu fordern, sie weiterzubringen, sie herauszufordern. Und wenn ich etwas in der Erinnerung an meine Jugendarbeit, in der diese ersten Lieder entstanden sind, von denen du sprachst, wenn ich da etwas schätze, dann war das in unserer CVM-Jugendarbeit, dass wir nicht klein gehalten wurden und dass wir nicht einfach nur passiv und blass da rumsaßen, sondern wir wurden in die Berge geschickt und in die Wälder. Wir lernten Teamarbeit durch Herausforderung, wir wurden stark durch Belastung und wir lernten uns selber kennen, indem wir über unsere Grenzen hinausgeführt wurden. Nur so kann man Land erobern, wenn man seine Grenzen überschreitet. Da kommen wir in einen ganz anderen Zusammenhang, nämlich da, wo Edelmetalle geläutert werden durch Hitze, gewonnen werden und getrennt von der Schlacke. Ja, es stimmt. Es gibt ein Wachstum im Glauben. Das ist nämlich das, was Gott mit uns erreichen will, dass wir unsere Erkenntnisse im Kopf und unsere guten Absichten und Gebete der Lippen auch in unser Herz bekommen und in die Hände und Füße, und dass wir das leben, was wir bekennen. Es geht also um Läuterung, es geht um Wachstum, es geht um Vergewisserung bei dieser Art von Prüfung. Das macht freilich die Erzählung noch nicht leichter, sondern es macht sie eher noch schwieriger. Gott spricht zu Abraham, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er hatte allen Grund, sofort zu sagen, hier bin ich. Er hat mit Gott nur die besten Erfahrungen gemacht. Beim ersten Mal war er noch ganz verwirrt. Er soll sein Haus verlassen, seine Familie, sein Land verlassen, in ein fernes Land ziehen, Aufbruch verlassen, loslassen. Aber das hatte noch das Geschmäckle des Abenteuers. Und wenn ich meinen Studenten und jungen Leuten sage, ihr sollt euer Elternhaus verlassen und in die Ferne ziehen, dann sind die hellauf begeistert und fragen, wer finanziert mir das Auto? Und sie freuen sich schon drauf, nix wie weg. Das ist so eine Lebensphase, da fällt das Loslassen noch leicht, weil das, was man loslässt und was man neu ergreift, schnell zu unterscheiden ist. Da hatte Abraham allen Grund, ganz munter loszulaufen. Er bekam eine Segensverheißung, er bekam ein Versprechen, er bekam eine Zukunft von Gott. Und jeder Schritt, den er tat, ließ ihn erfahren, Gott meint es gut mit mir. Nicht, dass Abraham immer dem Segen entsprach in seinem Verhalten. Da war noch Nachreifungsbedarf. Und wenn ihr den Kontrast lest von Gottes unbedingtem Segen Und dann im nächsten Augenblick der Feigheit eines Mannes, der lieber seine Frau in der Zweideutigkeit offen lässt und nicht mit ihr verheiratet sein will, um sein Leben zu schonen. Da bleibt uns die Luft weg. Aber das ist euch zur Liebe überliefert. Abraham hätten wir gerne geschont, aber wir sollen uns ja wiedererkennen in den Vätern und Müttern des Glaubens und unsere Schatten und Abgründe durchaus in Gottes Segen einbezogen sehen. Gott gibt nicht so schnell mit uns auf, wenn er uns einmal ergriffen hat. Er lässt sich nicht aus der Spur bringen. Und wenn wir seinen Plan A nicht befolgen wollen, dann setzt er seinen Plan A ein. Denn Gott lässt sich von seiner Segenslinie nicht so schnell abbringen. 1000 Schritte mögen wir uns von ihm weg entfernen. Es ist für ihn immer nur ein Schritt, uns wieder einzuholen. Denn er ist ständig bei uns und setzt da wieder an mit seinem Segen, wo wir um Vergebung und Neuanfang bitten. Ja, Abraham hatte eigentlich nur Gutes erlebt mit ihm. Gewiss, manche der Verheißungen dauerten ihm zu lange. Zum Beispiel die Sohnesverheißung, also der Segen, der sich konkret in die Zukunft entfalten kann. Da hatten dann Abraham und Sarah die tolle Idee, von Gott das Ideal zu nehmen und aus der eigenen Möglichkeit die Verwirklichung. Und bevor ihr jetzt zu schnell über Abraham und Sarah lästert und lacht, denkt daran, dass das unser Grundproblem als Gemeinde Jesu Christi heute ist. Wie oft haben wir schon in unserem Leben Gottes Willen und Absicht versucht, mit eigenen Mitteln zu verwirklichen? Jesus hat seine Jünger und uns in die Welt geschickt und hat gesagt, wir sollen das Evangelium verkündigen, weil er in uns ist und bei uns ist und sollen ihn durch uns leben lassen. Und wir sind wie kleine Kinder schon mal vorgelaufen und haben es aus eigener Kraft versucht und wundern uns, wenn nichts dabei herauskommt. Nein, Ismael war nicht etwas, worüber die beiden stolz sein konnten. Das war der menschliche Versuch, Gott im eigenen Leben zu erübrigen, Gottes Weisungen zu nehmen und sie selber aus eigenen Möglichkeiten umzusetzen. Aber Gott hat nicht hingeworfen und sie nicht aufgegeben. Er hat ihnen dennoch Isaak geschenkt. Und Isaak war nun tatsächlich das Beste, was den beiden passieren konnte. Nicht nur, dass sie ihren Hochzeitstermin schon einige Jahre hinter sich hatten, die beiden, und es schon ein natürliches Wunder war, dass sie noch ein Kind bekamen. Sie konnten Isaak gar nicht anschauen, ohne nicht an Gott zu denken. Wie schön, wenn wir so etwas in unserem Leben haben. Einen Ort, eine Beziehung, einen Menschen. Etwas, was wir gar nicht anschauen können, ohne uns zu freuen und dankbar zu sein. Etwas, was Gottes Liebe für uns geradezu persönlich verkörpert und darstellt. Abraham konnte seinen Sohn gar nicht anschauen, ohne an Gott zu denken. Aber es gibt manchmal eine Falle, dass wir nämlich Beziehungen, eine Gemeinde, Prediger, Menschen, die uns geschenkt sind, als Gottesgeschenk empfangen haben, dass sie aber für uns so notwendig werden, dass dieses Ich kann den Menschen gar nicht anschauen, ohne an Gott zu denken, plötzlich umkippt in die gegenteilige Aussage. Ich kann an Gott nicht mehr glauben, ohne diesen Menschen. Ich kann an Gott nicht mehr denken, ohne dass es konkret wird in dieser Erfahrung, in dieser Beziehung, in dieser Gemeinde, bei dem, was ich dort von Gott bekommen habe. Es ist das Verhältnis von Geschenk und Geber. Der Geber macht ein Geschenk, um uns deutlich zu machen, wie wichtig wir ihm sind, wie sehr er uns hochschätzt. Und wenn wir das Geschenk richtig gewichten, dann genießen wir das Geschenk und schauen zum Geber und danken ihm. Denn ein Geschenk hat Verweischarakter. Aber wie oft haben wir schon Geschenke bekommen und waren so in das Geschenk verliebt und davon begeistert, dass wir darüber die Beziehung vernachlässigt haben? und den Geber nicht mehr im Blick hatten. Für Abraham war es bis zu dieser Stunde leicht, Gott zu glauben. Gott hat ihm Unmögliches zugemutet, eine Sohnesverheißung Ende seines ersten Jahrhunderts. Aber das Unmögliche hat ihn ja nichts gekostet. Er kommt oder er kommt nicht. Er hat ihm viel zugemutet, verlass deine Heimat. Aber warum sollte man nicht verreisen? Einige von uns machen das in jedem Urlaub. Es hat ja auch was Schönes. Aber hier kam ein Punkt, wo sich sein Glaube bewähren musste. Wo Vertrauen nicht bedeutet, ich sitze fest und gebe jemandem Sitzen die Hand, sondern ich hänge an einer einsamen Wurzel über dem Abgrund und der andere sagt, lass los, ich halte dich. Ihr kennt den Unterschied. Ob man jemand im Sitzen die Hand gibt, das soll man sowieso nicht tun, das ist unhöflich. Oder ob man an einer einsamen Wurzel hängt am Abgrund und der andere sagt, lass los, ich halte dich. Ob man mit Schwimmreifen bei 1 Meter Tiefe schwimmt und mit jemand scherzt. Oder ob man weit draußen auf dem Meer als Nichtschwimmer an einem Balken hängt und der andere sagt, lass los und gib mir die Hand, damit ich dich rette. Es ist immer die Frage, was man an doppeltem Boden unter sich hat, wie leicht oder wie schwer das Vertrauen ist. Gott sprach, nimm deinen Sohn. So heißt es im Grundtext. Nimm deinen Sohn. Abraham hätte da noch denken können, im Deutschen nicht mehr, aber im Grundtext, in Hebräisch wie Griechisch. Nimm deinen Sohn, oh, da habe ich 2. Das klingt mir so, als könnte es kritisch werden. Ich denke jetzt mal demonstrativ an Ismael. Nein, deinen einzigen. Denn für Gott zählt all das nicht, was wir fabrizieren und wenn es in bester Absicht ist. Für ihn gilt nur das, was wir in ihm, mit ihm und durch ihm gezeugt haben, in die Welt gesetzt haben, mit ihm begründet haben. Deinen einzigen, den du liebst, den du einzigartig über alle Maßen liebst. Jetzt verstehst du mich. Ich rede von Isaak. Ich rede von Isaak. Dem einen, an dem dir alles liegt. Einen Ismael zu verabschieden, ist auch schmerzhaft. Aber müssen wir nicht ständig uns von Dingen distanzieren, die wir aus Dummheit fabriziert haben? Müssen wir nicht ständig uns von falschen Wegen verabschieden? Müssen wir nicht ständig einsehen, das passt jetzt nicht mehr? Aber in dieser Erzählung geht es um das Heiligste in unserem Leben. Es geht um unsere Mitte. Es geht um unser Leben selbst. Es geht um unser Herz. Nimm Isaak, geh hin in das Land Moria, und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Brandopfer, das ist die Gabe, die für den Menschen selbst keinen Gewinn mehr hat. Also nicht Gott ein Tier schlachten und sich anschließend selber dran satt essen, sondern Hingabe aus Vertrauen und Liebe. Ganz Hingabe. Das können wir nicht verstehen. Warum, fragen wir dann. Und mit dem Warum wollen wir nicht eine theologische Antwort haben. Da könnten wir beide uns versuchen, Warum zu erklären. Sondern dieses Warum ist ein Schrei nach Gott, nach seinem Sichtbarsein, wenn er sich so verborgen darstellt. Dieses Warum ist der Schrei nach dem liebenden Vater, wenn wir nur den abgewandten Gott sehen. Eben, Gott muss nicht abgewandt sein, aber wir erfahren ihn so und wir können seine Liebe nicht verstehen. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich 2 Knechte und seinen Sohn Isaak. Das war eine schlimme Nacht. Ihr kennt das ja schon, was für Lächerlichkeiten uns manchmal vom Schlaf abhalten, nicht? Irgendwas Äußerliches, irgendeine Pflicht, die drängt, irgendein Ärger, den wir mit einem Menschen haben. Aber hier ging es um den Abschied vom Leben. Aus der Perspektive des Abrahams ging es um das Ende. Das Ende jeder Kontrolle. Als Seelsorger nennen wir das die Angst vor dem Kontrollverlust. Was für ein technisches Wort. Das kann einen wahnsinnig machen. Wenn man nicht stolpert und kann sich am Geländer abstützen, sondern wenn plötzlich der Boden sich öffnet, wenn alles wackelt, wenn das Haus einstürzt, wenn also nicht wir irritiert sind, sondern die Welt zusammenbricht, oben nicht mehr oben ist und unten nicht mehr unten. Und das ist das, was wir am meisten fürchten. Diesen Verlust von Kontrolle, von Ordnung, von Orientierung, da sind wir zutiefst erschüttert. Und er ging mit den Knechten und mit seinem Sohn. Und am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. War das gelogen? Nein. Abraham hoffte bis zum Schluss, dass das, was sich ihm als der Wille Gottes nun so darstellte, dennoch durch Gottes wunderbare Liebe und Güte eine Antwort fand. Aber er hatte keine Antwort selbst. Er sah keine offene Tür. Er sah nur den Flur ohne Türen. Er wusste, dass er diesen Weg gehen musste, aber erklären konnte er ihn nicht. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Was für ein Bild. Ein Vater muss seinen Sohn loslassen. Und er legt das Holz zum Opfer auf seine Schulter. Wie brutal, wie brutal. Was wird hier einem Vater zugemutet? Lest einmal Johannes 19, Vers 17. Und Jesus nahm das Holz auf sich und trug es. Um euch nicht zu lange zu quälen, möchte ich diese Linie euch hier schon aufzeigen. Wir sagen, wie kann Gott so brutal sein und seinen eigenen, den Abrahams eigenen Sohn fordern? Wir müssen uns fragen, wie konnten wir so brutal sein als Menschen, dass wir durch unser Leben es notwendig machten, dass Menschen durch ihr Verhalten es herbeigeführt haben, dass der Sohn Gottes das Holz auf seine Schulter nahm und ging dort, um sich selbst ihm auf dem Altar zu opfern. Gott verlangt in seiner Liebe nie etwas von dir, was er in seiner Liebe nicht schon längst geliebt hätte. Gott verlangt in seiner Liebe nichts von dir, was er in seiner Liebe nicht schon längst geliebt hätte. Denn als der Vater den Sohn auf die Erde sandte und als der Sohn dem Vater sagte, Vater, es gibt keine Alternative, sie hören den Mose nicht und auch nicht die Propheten, ich muss selbst kommen. Hier kann kein Sühnekult mehr helfen und keine prophetische Wende und keine neue Gesetzestafel kann hier die Wende bringen. Das müssen wir selber lösen. Als Vater und Sohn das wussten, da ging der Sohn einen Weg, von dem er wusste, wohin er führt. Und der sendende Vater hat beim Einverständnis des Sohnes gewusst, was nun mit seinem Sohn, dem Einzigen, dem Geliebten, dem Jesus, dem ewigen Wort Gottes, passieren würde. Wenn wir heute Morgen nichts verstehen würden, an dieser herausfordernden und schwierigen Geschichte, als dass hier in Wahrheit von Gott, dem Vater und dem Sohn gesprochen wird. Und wenn wir neu verstehen würden, da wo es mal um uns geht und das, was Gott von uns erfordert, dass in Wahrheit Gott das ja getan hat. Denn die beiden wussten vor Weihnachten, was geschieht, wenn das kleine, niedliche Kind in der Krippe liegt. Dass das nicht romantisch bleibt und ausgeht. Sie wussten beim Hosianna, beim Einzug in Jerusalem, dass das Hosianna umschlagen wird in ein Kreuzige ihn. Und sie sind beide im Einverständnis diesen Weg gegangen. Nein, nein, wir haben keinen Gott, der ein Menschenopfer fordert. Gott hat selbst sich zum Opfer gebracht im Sohn. Das Feuer und das Messer hatte er in seiner Hand. Und sie gingen, die beiden, miteinander. Das Holz trägt der Sohn, Feuer und Messer nimmt er in seine Hand. Haben wir es nicht als kleine Kinder schon gelernt, was alles nicht in Kinderhand gehört, neben Schere und Licht, nämlich Feuer und Messer? Der fürsorgliche Vater, der die Gefahr von seinem Sohn abhält und der dennoch so hilflos ist, weil er den Ausgang von sich aus nicht wenden kann. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Ich habe ja nichts dagegen, dass ich so alte Eltern habe, auch wenn in meiner Schule mich alle hänseln. Aber jetzt merke ich doch, dass du alt geworden bist, Vati. Du hast hier das Holz, du hast das Feuer und du hast das Messer. Hast du denn gar nicht gemerkt, dass wir gar kein Opfer haben? Oh, wie muss das wehgetan haben im Herz des Abrahams. Da lacht ihn der geliebte Sohn an und überführt ihn seiner Vergesslichkeit. Wäre doch nur die Vergesslichkeit unser Problem als Eltern, dann hätten wir weniger Sorgen. Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Das ist Vertrauen. Obwohl alles dagegen spricht, obwohl wir keine Antwort wissen, obwohl es keine Lösung gibt, obwohl die Gebete die Krebskrankheit nicht besser machen, sondern der Krebs weiterfrisst, obwohl all meine Sorge dem Kind nicht helfen kann und es mir entgleitet, das Vertrauen in Gott nicht zu verlieren. Festzuhalten auf sein Wort hin, seine Liebe zu glauben, auch wenn wir sie nicht billig sehen. Normalerweise kommen wir zum Glauben, weil wir Vorteile haben. Aber Liebe erweist sich allererst im Vertrauen ohne Bestätigung, ohne zu sehen. Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Unglaublich, unvorstellbar, was hier von Abraham verlangt wird. Aber das ist das, was von dir und von dir und von dir auf ganz verschiedene Weise in Anfechtungen verlangt wird. Loslassen, es nicht ändern können. Gottes Eingreifen ersehnen, aber nicht erfahren. Und erst als Abraham ohne jede Verzögerung, ohne jeden Seitenzug wirklich losgelassen hat, vertraut hat, zugelassen hat, kommt endlich die befreiende Aussage. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Für uns als neuzeitliche Menschen ist das eine dunkle Geschichte des Alten Testaments, in der scheinbar Gott das Opfer fordert, das ein Vater bringt, dass er das Liebste, seinen Sohn, schlachtet. Für Israel freilich ist diese Erzählung Grundlage, Erklärung und die Erläuterung dafür, dass in Israel jedes Menschenopfer verboten ist. In der Umwelt Israels war es durchaus üblich, die Götter wohlstimmen zu wollen. Und das gab es in der Umgebung von Israel, das gab es auch bei den Griechen, dass da, wo man etwas erreichen wollte, wo ein Krieg war, eine Notsituation war, wo eine Trockenheit war, irgendein Priester sagt, hier muss jetzt das teuerste Kind, die Prinzessin, der Prinz, sie müssen geopfert werden. Da haben Menschen versucht, durch eigene Opfer, und wenn es die Opfer der Kinder sind, Gott umzustimmen, sie durchs Feuer gehen zu lassen, sie umzubringen. Für Israel stand fest, wir haben einen Gott, der nie und niemals von uns will, dass wir Kinder opfern. Wir haben einen Gott, der hat Halt gesagt, lege deine Hand nicht an dieses Kind. Und so ist diese Erzählung, die zunächst so sperrig und unverständlich erklingt, aus der Rückschau, der Retrospektive von uns Christen, die um Golgatha wissen, und aus der Rückschau Israels, einer der schönsten Texte. Wir haben einen Gott, der selber alles ist und gibt in seiner Liebe, was er von uns erwartet. Und so hieß es, da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Gott hat vorgesehen für die Welt und für dich. Du bist noch mitten in den Problemen der Anfechtung, des Zweifels, der Bewährung, der Erläuterung. Du bist voller Sorgen. Du kannst die Verborgenheit der Liebe Gottes in deinem Leben kaum aushalten. Und er hat die Antwort schon in der Hand, bevor du die Frage verstehst. Er hat vorgesehen. Vor 2000 Jahren hat er alles getan, was du brauchst, um loszulassen, um anschließend zu ergreifen. Bevor du mit dem Prozess des Alterns, des Krankwerdens und Sterbens überhaupt nur gedanklich beschäftigt bist, hat er schon das Problem deines Todes gelöst. Bevor du deine Sünden eingesehen hast und gemerkt hast, dass du getrennt bist von Gott, hat er schon in Versöhnung und Sühne deine Trennung überwunden. Und hier merken wir plötzlich, wie die dunkle Wolke sich wegzieht und wir im Licht der Sonne stehen. Und die Brutalität des Anfangs plötzlich mich beschämt, weil sie ja nur im Spiegelbild, im Schatten, das beschreibt, was Gott für uns und für dich ganz persönlich getan hat. Nein, nein. Nicht ein menschlicher Vater hat seinen Sohn geschlachtet. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eine Einheit. Und der Sohn war es, der gesagt hat, Vater, ich gehe. Und der Vater hat gelitten, als er ihn loslassen musste. Es gibt so wunderschöne Gnadenstuhl-Darstellungen von dem Passionsgeschehen seit dem Mittelalter, wo man das Kreuz sieht und den Gekreuzigten in seinen Schmerzen und dahinter den thronenden Vater, der den Gekreuzigten trägt. Die beiden sind eine Einheit in ihrer Liebe zu dir. Wie wertvoll sind wir für Gott, dass er alles, dass er sich selbst gegeben hat. Ich weiß nicht, wie viele Menschen du hast, die dich wertschätzen, die sich freuen, wenn du da bist, Ich weiß nicht, wie viele Menschen du kennst, die bereit wären, etwas zu riskieren für dich, wenn du in Not wärst und Hilfe brauchtest. Einen hast du. Eigentlich drei hast du. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Für die bist du persönlich so wertvoll, dass sie alles für dich gegeben haben, vorgesehen haben für dich. Und so kann das Neue Testament sagen, dass unsere himmlischen Gewänder, dass unsere himmlischen Wohnungen schon bei ihm bereitet sind, nicht nur im Plan, schon umgesetzt sind in der Ewigkeit. Ich habe neulich einen 90-jährigen Pfarrer wieder getroffen, in dessen Gemeinde ich als junger Student predigte und missionierte. Und wir haben uns riesig gefreut, uns zu sehen. Und er sprach von seiner Gebrechlichkeit und er sprach von seinem Alter und all der Not, die das bereitet. Und nicht, dass ich es geplant hätte, es rutscht mir heraus, dass ich sagte, nicht, aber du denkst dran. Im Himmel hängen schon Gewänder mit deinem Namensschild und du wirst empfangen und bist willkommen, wenn du hier gehst. Ich habe lang nicht mehr die Augen eines 90-Jährigen so strahlend sehen. Und er bedankte sich und sagte, ja, alles ist vorbereitet. Alles ist vorbereitet. Gott hat es vorbereitet. Und während du die drei Tage gehst und eine Nacht nicht schläfst, hat er alles zu deinem Heil vorbereitet. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Ja, wir haben einen Gott, der sieht. Er sieht dich weinen, er sieht dich zweifeln, er sieht dich verzagen, er sieht dich in Einsamkeit leiden. Und er ist dir nie näher als da, wo er dich prüfen, läutern, reifen lassen muss. Nie war der Vater näher beim Sohn, obwohl sie eine Ewigkeit lang zusammen waren, als im Augenblick der Kreuzesstunde auf Golgatha, wo selbst der Sohn ihn nicht fühlen konnte, nicht erfahren konnte, Trennung für uns erlitten hat. Der Vater war da. Der Herr sieht. Daher man auch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sieht. Und nun wird der Segen an Abraham erneuert. Weil du solches getan hast, hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Ja, wie ist das jetzt? Müssen wir gehorchen und werden dann für den Gehorsam anschließend mit Geschenken belohnt? Müssen wir blind vertrauen und das wird uns dann mit Segen wieder gut gemacht? Nein. Ich hatte ja schon die Bilder eben gebraucht. Da hängt einer gefährlich in den Bergen in der Wand. Und ich möchte ihn ergreifen. Ich möchte ihn hochziehen. Und ich habe ihn sicher. Aber wenn er mich loslässt, wie soll ich ihn denn hochziehen? Da soll einer aus dem Wasser gerettet werden. Und man sagt, lass los und greif meine Hand. Wir sind da, dir passiert nichts. Und selbst wenn du untergehst, springen wir rein und holen dich wieder. Aber du musst loslassen. Wir können doch nicht den ganzen Balken mit ins Boot ziehen, da gehen wir alle unter. Und er will nicht loslassen. Wie soll uns Gott segnen, wenn wir es nicht zulassen? Wie soll er uns Schafe denn führen, wenn wir wie so ein Nierentisch aus den 50er Jahren unsere Beine abspreizen im 45-Grad-Winkel und bocken da und sagen, ich vertraue nicht, ich gehe nirgendwo hin, ich habe Angst vor Kontrollverlust. Auch der beste Hirte kann Schafe nur führen, wenn sie laufen. Gott will uns reich segnen. Lasst es doch zu. Ergreift doch endlich. Er will uns so reich beschenken, aber solange wir den ganzen alten Krempel in unseren Händen haben, so festklammern an der Vergangenheit, so festklammern an dem, was mal schön war, so festklammern an den Verletzungen unserer Vergangenheit, an der Schuld, die wir selber begangen haben oder andere an uns, solange wir anderen immer alles Mögliche nachtragen, wie soll uns Gott beschenken? Ein kleines Kind tut sich noch leicht. allen Krempel, Steine, Wurzeln, was es im Garten gefunden hat, lässt es schnell fallen, wenn es das Geschenk sieht. Und es ist das Geschenk, von dem es sich alles verspricht. Aber wir sind nicht immer so wie kleine Kinder. Wir klammern. Und dann sagen wir, Gott, warum füllst du meine Hände nicht? Ja, wie soll er denn bei all dem Gerümpel? Und dann sagen wir, warum ergreifst du nicht meine Hand? Ja, wie soll er denn? Wir klammern uns doch an allen möglichen Kruscht, wie man im Schwäbischen sagt. Nicht? Aber wir klammern uns nicht an ihn. Gott will uns segnen. Das kann er aber nur, wenn wir es zulassen. Und wie will er uns segnen? Nein, nein, nicht vertrösten. Schau hoch zum Himmel und zähl die Sterne. Auf der langen Steinbacher Höhe kommt so eine Predigt völlig anders als bei mir in Tübingen. Da haben wir so einen Smog, wenn ich sage, schau die Sterne. Ja, ich weiß, da stehen drei. Hier aber auf der langen Steinbacher Höhe und im Schwarzwald ist die Luft noch besser. Da könnt ihr schon mal Segensspuren ein bisschen ahnen. Greift in den Sand. Und wenn du sagst, ich war nicht in der Wüste, es genügt völlig, völlig bis zum Mittagessen. Du hast ja schon gesagt, es gibt Programm. Also für die, die nicht in den anderen Programmen sind, setzt euch mit den Kindern in den Sandkasten und zählt mal alle Körner in dem Sandkasten bis zum Mittagessen. Ich bin gespannt, bei welcher Nummer du rauskommst, bis es die Suppe gibt. Sterne und Sand stehen für Unzählbarkeit. Das sage ich den Älteren unter uns, die den Eindruck haben, es ist überschaubar, was ich noch an Segen und Freude und Glück vor mir habe. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr im Himmel sehen werdet, was Gott durch euch, eure Gebete, euer Vergeben, eure Zuwendung und Liebe noch tun will und tun kann. Und das sage ich den Jungen unter uns, die das Leben noch vor sich haben und wo es darum geht, wie lege ich das Ganze an? Wie herrlich war das für mich als 17-Jähriger, als ich diese Geschichte das erste Mal las und mir vorstellte, dass in Jesus Christus der Abrahams Segen auch mir gilt. Da hast du noch ein Leben vor dir und du kannst es so leben oder anders. Und ich sage es den Traurigen in der Mitte des Lebens, denen das mit dem Beruf, mit den Kindern, mit der Ehe nicht so geklappt hat, wie sie das naiv am Anfang erwartet haben. Und die sagen, dann muss Gott aber noch mal ein Wunder tun, um mit mir eine solche Segensspur zu legen, dass die Sandkörner im Sandkasten nicht ausreichen, um das Ergebnis zu beschreiben. Gott kann das. Der Gott, der Abraham und Sarah mit 90 bis 100 Jahren noch einmal einen Sohn gab, der kann das auch mit dir. Der Gott, der einen Ehebrecher und Mörder David noch gebrauchen konnte durch sein Wunder, der kann das auch mit dir. Und wenn du sagst, du bist ein hoffnungsloser Fall, dann kann ich dich trösten. Unser Gott hat eine Schwäche für hoffnungslose Fälle. Man hat den Eindruck, er sucht sie sich mit Absicht aus. Das erklärt, warum wir heute Morgen alle hier sind. Versammelt sind. Er hat so viel mit dir vor. Mach dich auf. Höre auf ihn und vertraue ihm. Du verstehst ihn oder du verstehst ihn nicht. Du fühlst seine Liebe oder du musst sie dir vom Evangelium her einbläuen und festklammern, weil es keine andere Vergewisserung gibt als sein Wort, wie es im Neuen und im Alten Testament geschrieben ist. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten und sie machten sich auf und zogen miteinander an einen neuen Ort. Macht euch auf mit eurem Gott. Verliert nicht euren Kinderglauben, sondern lasst ihn erwachsen werden. So wie Abraham, als Gott scheinbar alles von ihm forderte. Und es ging doch in Wahrheit ausschließlich um sein Herz. Denn nur eins will Gott von dir und von mir, dass wir ihn lieben, von ganzem Herzen, mit allem Verstand, mit allem, was wir in den Sinnen haben, in unserem Leib, in unserem Leben. Er will die Mitte sein, um uns das Leben zu schenken. Abraham, und er antwortete: hier bin ich. Amen. Wir wollen uns zum Gebet erheben. Lieber himmlischer Vater, du kannst uns erschrecken. Wir verstehen dich oft nicht. Und all das, was wir hören von deiner Liebe und deiner Güte und was wir erfahren haben an Leben und Gemeinschaft, das kann in Augenblicken der Anfechtung und der Versuchung plötzlich entweichen. Und du siehst uns hier mit dem, was unser Herz belastet. Und du weißt, welche Trauer wir mitgebracht haben in diesem Gottesdienst und was uns einfiel zu diesem Beispiel Abrahams in unserem eigenen Leben. Und wir wollen dich für uns alle, für jede und jeden bitten, dass du uns in deiner Liebe, die du in deinem Sohn bewiesen hast, vor uns stehst. Und wir sehen, dass du längst gesehen hast. Wir wollen dich bitten, dass du uns tröstest, dass du uns abholst, dass du unsere Herzen öffnest und wir das Evangelium, die gute Nachricht, verstehen. Danke, lieber Vater, dass du deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast, hast ziehen lassen auf diese Welt, obwohl du wusstest, was wir mit ihm anstellen werden. Danke, lieber Herr Jesus Christus, dass du als Sohn dich hast senden lassen und warst bereit, an der Liebe deines Vaters festzuhalten und sie zu bezeugen und zu leben, auch gegen allen Widerstand, bis hin zum Tode, ja zum Tode am Kreuz, hast unsere Sünden getragen, all unsere Schuld, all unsere Not, unsere Vergänglichkeit und unseren Tod. Du bist an unsere Stelle getreten, damit wir nun teilhaben dürfen an dir und deinem Leben. Herr, wir wollen dir jetzt als Antwort nicht etwas geben, sondern uns und unser Vertrauen. Und wenn wir einmal an dir zweifeln wollen, wenn wir nachts nicht schlafen können, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht, dann denke du an unser Gebet heute Morgen. Wir gehören dir. Für dieses Leben, die Stunde des Sterbens und alle Ewigkeit. Wir mögen dir davonlaufen. Bleibe du bei uns und hole uns ein. Und wenn uns nichts und niemand mehr halten kann in diesem Leben, dann sei du da, dann sei du stark und zeige uns, dass du uns siehst. Amen.